Jetzt ist schon wieder was passiert. Uli Dickmeier und ich haben sehr für ein podcastfreies Wochenende gekämpft gegen Flo Zenger, der sich immerhin ein bisschen Mühe gegeben hat, damit auch Folge 125 jetzt am Montag erscheint. Uli Dickmeier und ich hatten uns fast durchgesetzt und dann war ich in Götteldorf. Florian Zenger ist in den Keller umgezogen. Uli Dickmeier hat sich den großen Zeh gebrochen, mindestens. Und Dieter Hecking wäre beinahe in Mönchengladbach gelandet. Und das sind uns doch Themen genug, um doch einen Podcast aufzunehmen an diesem Sonntag, 30. Januar 2022, 16:37 Uhr.
Außerdem hat heute Horst Leupold Geburtstag.
Alles Gute
Ganz
zum
herzlichen Glückwunsch zum 80.
80.
Ist Raphael Schäfer, nicht zu vergessen.
Auch 80.
Auch 80.
Wobei Horst Leupold für mich dann doch der größere Klubberer ist.
Aber der schlechtere Torwart.
Der schlechtere Torwart. Nein, nein,
nein. Das würde ich selber nicht bestreiten.
Da haben wir gleich noch ein Thema. Ja, Hans Böller hat eine sehr schöne Seite 3 in den Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung Wochenendausgabe geschrieben über Horst Leupold. Grüße und Glückwunsch deshalb von uns. Ich habe
Ganz, ganz überragender Mensch, wenn man ihn kennenlernt und mit ihm reden darf. Also,
das schreibt
finde
Hans Böller
ich,
auch. Mir war
ja.
das bislang noch nicht vergönnt, was Horst
Ja, ich
Leupold
durfte auch schon mal
wahrscheinlich
mit
sehr
ihm
freut.
im Biergarten sitzen. Das ist
Okay.
wirklich sehr, vor allem wenn er so über die alten Zeiten erzählt, das ist wirklich sehr, sehr, sehr lustig und auch sehr interessant. Kann man wirklich nur empfehlen.
Ja, so wie wir, wenn wir über die alten Zeiten
Ja, aber wir
erzählen.
sind nicht so lustig.
Nee, und auch nicht so interessant. Aber wir haben anders als Horst Leupold diesen Podcast, was jetzt viele beklagen werden, aber naja, letzte Woche hat sich wieder irgendjemand echauffiert darüber, dass er 25 Minuten gehört hat von diesem Podcast und
15,
15.
glaube ich.
Ah,
15,
okay.
glaube ich.
Und es
Ist ja
gar
gerade
nicht,
mal unser Vorspann
ja eben, und es gar nicht um
praktisch.
Fußball ging und das stimmt ja
Also
überhaupt
wie
nicht.
beim Club immer.
Ja, aber es ging ja um Fußball. Also wir hatten da ja schon tatsächlich über Fußball gesprochen, bis meine Tochter diese Aufnahme gesprengt hat, was im Nachhinein ein bisschen gescriptet wirkt, weil ich am Anfang von ihr erzähle und dann taucht sie zufällig auch noch da auf, aber es war tatsächlich ein Zufall. Jetzt sind sie gerade wandern, deshalb hoffe ich, dass das. Bis dahin müssen wir fertig sein, bis die zurück kommen. Und dann hat sich noch jemand aufgeregt auf Instagram, wiederum in die gegenteilige Richtung, weil ich da einen Tweet der Rugby-Spieler von TSV 1846 Nürnberg gepostet habe, in dem die noch einmal daran erinnern, dass man nicht mit Nazis spazieren geht. Und das hat dann bei Instagram einen dazu bewogen, zu kommentieren. Ich dachte, hier geht's um Fußball. Naja. Die Leute wissen nicht so recht, was sie anfangen sollen mit diesem Podcast. Aber wissen wir ja auch nicht. Soll ich uns noch vorstellen oder ist das jetzt auch schon
Wurscht.
wurscht, ne? Dann machen wir schnell Thomas Korell, der unseren Sponsor präsentiert, und dann geht's um alles Götteldorf, Hecking, Eberl, den gebrochenen Zeh von Uli Dickmeier und den Keller. Bis gleich.
Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Also Flo, sag mal, wie ist es im Keller? Dein
Kalt.
Büro wurde umgezogen kalt. Also es das heißt
Ja.
keine Heizung.
Doch, es ist eine Heizung drin, aber vom Boden zieht es trotzdem ein bisschen kalt noch hoch. Also wir müssen da noch ein bisschen was machen. Aber ansonsten, gestern habe ich mal 2 Stunden gegen das Internet gekämpft, weil es plötzlich weg war, obwohl wir es eigentlich über so Powerline, also quasi über ein Stromnetz verbinden, dass es einigermaßen geht. Aber ja, das ist jetzt hier auch der Härtetest, ob man podcasten kann aus dem Keller.
Flo Zenger gegen das Internet, das wäre auch ein sehr schöner Podcast-Titel, aber im Moment wirkt es stabil. Stabiler, als wir es in 90% der Fälle hinbekommen. Also gut gekämpft gegen das Internet. Uli, kaputter Zeh, Was ist passiert? Willst du es erzählen oder willst du es als Mythos weiter?
Ich würde mir jetzt gerne irgendwas Heroisches ausdenken, dass ich irgendwas ganz, ganz Tolles gemacht habe und irgendwie meine Familie verteidigt gegen irgendwelche Angreifer oder so. Aber nee, ich habe einfach nur mit meinen Kindern rumgealbert und irgendwie ist bei einer Tochter auf den großen Zeh gefallen und der ist etwas dick, lässt sich nicht mehr abknicken.
Wie geht's der Tochter?
Der geht gut. Das Schlimme ist, dass man mir das dann gar nicht mehr glaubt, weil angeblich jammer ich ja ständig und deswegen wurde das auch weiter, wurde keine Beachtung beigemessen und ja, jetzt muss ich mal morgen zum Doc und dann schauen wir mal.
Ja, gute
Besserung. Zehen drücken.
Ja. Zehen drücken, sehr schön. Ja, dann erzähle ich noch, warum ich in Götteldorf war und mal wieder eine Wirtshausempfehlung, die hier schon lange nicht mehr stattgefunden hat, aussprechen kann. Gasthaus Fetz in Götteldorf, sehr zu empfehlen. Wir waren da am Samstag spazieren, kamen zum Gasthaus Fetz, da war alles dicht. Ich bin dann mal reinspaziert in die Küche, da stand der Koch und sagte, na freilich kann ich euch noch was machen. Und dann hat er uns noch was gemacht. Einen sehr guten Karpfen und Rinderbäckchen. Ja, also kann man mal hingehen. Wir müssen mehr Kulinarik-Tipps wieder geben.
Ist mir auch zugetragen worden. Es muss wieder mehr um Cordon Bleu gehen.
Ja. Ich möchte nicht mehr über Essen reden.
Weil?
Weil es ja schon im Remix irgendwie zu meinem Nachteil
wurde. Das kommt noch dazu, ja. Es gibt einen Kadepp-Remix, den...
Sehr großartig ist natürlich.
Also. Ja, den ich bin überlegen, haben wir die Rechte an diesem musikalischen Meisterwerk, Flo? Das hast du uns auch am Samstag in die Gruppe gestellt, in unsere WhatsApp-Gruppe. Darf ich das ans Ende dieses Podcasts hängen? Wir machen das einfach. Willst du erklären, wo es herkommt oder ist das ein Geheimnis?
Das kann man schon sagen. Die Nadine, also Schülerin von mir, hat
Grüße. Mir
das geschickt. Grüße. Das ist die auch die Pappaufsteller gemacht hat.
Die ist für unser Merch zuständig.
genau. Die wird, sobald sie ihr Abi hat, auch von uns als Merchandising-Beauftragte engagiert.
Ja.
Ja, die hat es, also ich nehme mal, also wie ich es verstanden habe, ist sie draufgekommen, dass sie irgendwie eine App hat, wo sie die Sprachnachrichten, die sie mit ihren Kumpels schreibt, remixed hat und hat sie sich gedacht, oder sie und ihre Kumpels sind draufgekommen, dass man das ja auch mit einem Podcast machen kann und auch so ist es dann rausgekommen und sie hat dann also mir das gestern geschickt und damit zumindest nach meinem Kampf gegen das Internet mich so ein bisschen aufgeheitert damit.
Ja, uns alle. Ein großartiges Stück Musikgeschichte, würde ich es nennen.
Ich dachte erst, ich komme gar nicht vor und dann komme ich am Schluss vor und sage irgendwie Pommes, Schnitzel und Bratwurst. Deswegen muss ich da irgendwie an meiner Außendarstellung arbeiten.
Ja, okay, dann sprichst du aber jetzt nicht mehr über Pommes, Schnitzel und Bratwurst. Es muss ja ein Riesenaufwand gewesen sein, das alles zusammen.
Das kommt ja aus mehreren Podcasts.
Ja.
Unfassbar.
Also, wenn ich nicht technisch dran scheitere, dann könnt ihr, wenn ihr wollt, das am Ende dieses Podcasts hören. Bevor wir jetzt zu Dieter Hecking kommen, noch kurz, warum ich Götteldorf und das Gasthaus Fetz erwähne, um wieder mehr Essen in diesen Podcast zu bringen. Letzte Woche oder vor zwei Wochen ist mein Freund Willi in einer Wirtschaft gewesen und belauschte am Nebentisch ein Gespräch zwischen einem Pärchen, wo er sagte, na jetzt schauen wir mal, was der Keblawi so empfiehlt. Daraufhin schreckte mein Freund Willi hoch und frug nach, woher sie den Keblawi kennen. Und das stellte sich heraus, es sind Podcast-Hörende, die mal einer unserer Empfehlungen nachgehen wollten. Es wäre sehr nett, wenn die sich melden und mir sagen, ob es okay war, der Tipp, oder ob es eine Katastrophe war.
Was dann doch wieder für die Kulinarik-Tipps eher spricht. Also doch weniger Fußball, mehr Essen.
Ja, wir sind ja wieder auf dem guten Weg, weil ich schon wieder gar keine Ahnung habe, wie wir jetzt überhaupt zum Fußball überleiten. Wir machen es einfach hart und abrupt. Welche Fußballthemen haben wir? Max Eberl, Dieter Hecking, ein 9:0 in einem Testspiel und noch irgendwas war doch, oder? Nee. Die drei Sachen. Wollen wir über dieses 9:0 gegen... Wiener auch immer. Ja, Wollen wir darüber sprechen? Oder ich habe es mir tatsächlich nicht angeguckt.
Also ich hab eine schöne Anekdote dazu.
Okay, dann fangen wir damit an.
Weil, also das war ja am Nachmittag, am Donnerstagnachmittag, und ich habe Donnerstagnachmittag, glaube ich, Unterricht. Und das ist dann etwas schwierig, das Spiel auf YouTube zu verfolgen, wenn man gleichzeitig Unterricht hat.
Ist schwierig, aber schön, dass du nicht
für deine Schüler nicht unmöglich
sagst. Genau, da sind wir jetzt auch schon am Punkt, weil irgendwann habe ich also gemerkt, dass ein Schüler doch an einer Stelle plötzlich so die Faust ballt, und dann habe ich mal auf Twitter geguckt, und das war der Moment, wo ein Tor gefallen ist, und dann habe ich ihn gefragt, ob er denn da den Stream laufen hätte, und dann hat er gesagt, ja, als ob ich das nicht tun würde. Und, nee, hab ich bis zu dem Zeitpunkt nicht, aber ich habe ja ein iPad vorne stehen, und da hätte man dann auch reinschauen können. So,
das ist nett. Das wirft einige Fragen über die Qualität des Unterrichts auf und die Konzentration der Mitwirkenden, aber naja, ich glaube, du bist trotzdem ja ganz, ganz beliebt, ne? Und gut in dem, was du da machst.
Weil ich das nicht sanktioniere wahrscheinlich, ja, sondern sag, ja, wie steht's denn?
Vor allem habt ihr WLAN in der Schule, Respekt.
Das stimmt. Unser WLAN ist bombastisch gut. Also okay. Technische Ausstattung ist sowieso, kann ich wirklich null meckern bei uns. Also wir haben auch 4 iPad-Klassen, da muss es auch funktionieren.
Ist nicht überall so. Ja.
Nee, ich weiß, dass es nicht überall so ist. Ich habe ja auch eine Frau an einer städtischen Schule in Nürnberg. Ja, also
Schule meiner großen Tochter, die haben das auch nicht.
Es gibt ja auch Medienunternehmen, in deren Verlagshäusern das Internet jetzt nicht das allerbeste ist, aber das ist ein anderes Thema. Uli, du warst bei dem Testspiel? Mhm. Bist du irgendwas auch noch dazu beitragen, außer dass
es war kalt. Mhm. Es war ja, plötzlich stand Marek Nickel irgendwo in der Gegend rum,
der etwas überrascht hat. Ja,
der wohl seit Januar Co-Trainer bei diesem Verein ist. Und ja, was muss ich denn noch erzählen? Dieter Hecking lief vorbei, da ahnte ich noch nicht, dass er mich die Tage danach noch etwas länger beschäftigen wird. Mhm. Und ansonsten war es ein durchaus nett anzusehendes Fußballspiel gegen einen Gegner, dem ich jetzt allenfalls Regionalliga-Niveau attestieren würde, wenn überhaupt.
Naja, nichts gegen die Regionalliga. Auch da muss man erstmal 9:0
also
gewinnen.
Ja.
Ja. Spannend ist ja, dass das Spiel ja eigentlich hätte stattfinden sollen gegen Wacker Innsbruck. Darüber haben wir das letzte Mal gesprochen und uns über die Trainer in Innsbruck unterhalten.
Und jetzt zack, ist es Michael Oenning.
Michael Oenning, eine weitere Nürnberger Legende, der jetzt Wacker Innsbruck zu Ruhm coachen soll. Ja.
Nachdem Ernst Bittendorp abgesagt hat, das soll ihm natürlich auch zu denken geben.
Ja, das ist richtig. Wo war Michael Oenning zuletzt? War das Ungarn oder?
Ungarn.
Ja, ich glaube bei Újpest.
Ja. Okay. Ja, sonst noch irgendwas? Es wurde mit einer Dreierkette gespielt.
Ja, hat sich gut anschauen lassen, aber wie gesagt, dass das jetzt nicht die ganz große Aussagekraft hat, war klar. Und diese Dreierkette war wohl auch so nicht zum Verteidigen in erster Linie gedacht, wie der Trainer dann später erklärt hat, sondern man wollte eher so sehen, was die so beim Spielaufbau dann macht. Mhm. Und das hat eigentlich ganz, also die wurde auch nicht wirklich gefordert, wenn das Spiel, sagen wir mal, schon zur Halbzeit 8-0 steht, darf sich auch keiner beschweren. Also war relativ überlegen. Viele offensive Spieler auf dem Platz, war auch so gedacht. Spieler auch auf Positionen, die nicht normal ihre Position sind. Johannes Geis zum Beispiel in der zweiten Halbzeit auch in der Dreierkette gespielt als zentrales Glied. Und ja, ein paar schöne Tore gefallen, hätten ein paar mehr sein können durchaus. Gerade die Jungen haben sich gut bewegt, hat mir ein Sportvorstand gesagt, im Vorbeilaufen.
Wie war das Tor von Dovedan? Spektakulär oder?
Oh Gott, bei 9 Toren muss ich nachdenken. Nee, ich glaube, das war eher so Querpass im Strafraum und dann nimmt dann an und schiebt ihn relativ überlegt ins Eck.
Naja.
Aber hätten wir jetzt auch gemacht.
So kennen wir ihn. Bist du ein Freund?
Das vom Schleimer war schön.
Ein Lupfer.
Der Heber war schön, ja, der war sehr schön.
Ja. Bist du, Flo, ein Freund der Dreierkette?
Wenn ich es mir malen könnte, würde ich immer Dreierkettensystem spielen, wenn ich einen Spieler dafür hätte. Weil du die Außenverteidiger höher schieben kannst und dadurch eigentlich viel mehr Druck nach vorne auf den Flügeln. Du kannst, hast halt teilweise, wenn du dann auch noch mit zwei Spitzen spielst, hast du eigentlich vier Angreifer, machst damit richtig, richtig Druck nach vorne. Hm.
Ich bin ein bisschen skeptisch, seitdem das Kanadi mal eine Zeit lang probiert hat, wenn ich mich recht entsinne.
Also es klang jetzt beim Trainer auch dann auch nicht so, als wenn es jetzt das bevorzugte Stilmittel der nächsten Wochen sein würde. Er sagt, wir haben es halt mal geprobt, dass wir es können, wenn wir es brauchen. Aber im Prinzip ist die Viererkette schon das System, wo man sich gerade wohlfühlt und sagt, es kommt einmal aufs Personal und auf den Gegner an, aber ist wohl eher so der Plan B.
Ja, so wie halt, was weiß ich, gegen Düsseldorf in den letzten Minuten, aber da ist es ja keine Dreierkette, sondern da war es ja dann eine Fünferkette.
Ja, zu Düsseldorf ist mir auch irgendwas.
Ginczek ist da heute hin.
Ginczek ist da hin
gewechselt. Ja, Daniel, genau. Ginczek.
Das ist mir, Standardsituationen gegen Fortuna Düsseldorf, sind die besonders erfolgversprechend eigentlich? Ist jetzt ein bisschen überraschend, aber weil mir dann eingefallen ist, dass Schindler in der Vorrunde gegen Düsseldorf getroffen hat und jetzt beinahe wieder. Also, er ist jetzt wahrscheinlich
zu belanglos. Kann ich nachgucken. Nee, 4 Gegentore nach Standardsituationen.
Okay.
Was relativ erfolgversprechend ist, sind Strafstöße, weil die fangen sie sich dauernd ein. Aber das ist keine klassische Standardsituation, die ich jetzt damit drunter fassen würde. Weil ich meine, da steht halt einer und er schießt. Das ist jetzt nicht unbedingt die Standardsituation. Ruhende Bälle wäre, glaube ich, der Überbegriff. Da wird es dann wieder passen.
Okay. Ja, aber das nur so nebenbei ein Gedanke, der mir irgendwann mal in den letzten 24 Stunden gekommen ist. Und ja, gut, dann gehen wir jetzt mal zum Max Eber.
Was noch sehr lustig war, ich auch noch eine Anekdote vom
Testspiel. Ja, wir hangeln uns heute von Anekdote zu Anekdote, ganz ungewöhnlich.
Bin mit dem Kollegen Wertzinger von der Bild-Zeitung rein, also das war ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber wir durften ja rein. Und dann wurde ich nach meinem Impfpass gefragt und Impfnachweis und alles schön kontrolliert, vorbildlich, alles okay. Ja, durfst rein, alles gut. Und dann irgendwann fällt mir auf, dass ich meine Maske nicht auf hatte. Mhm. Und es ist aber, hat überhaupt niemanden gestört. Also es ist niemandem aufgefallen.
Herrscht also, da denn noch alles
schön kontrolliert. Ja, also wir waren dann auch die Einzigen. Also Spieler und sonstige Menschen mussten irgendwie keine Maske aufsetzen, wir schon. Mhm. Was aber bei den Temperaturen dann auch schon wieder ganz angenehm war, weil es halt auch warm. Ja.
Ein großer Vorteil, diese Masken.
Aber ich fand es dann sehr amüsant, dass man, so wenn man den Impfnachweis hat, dann kann man eigentlich alles machen.
Ja, so ist es. Ich komme halt auch immer wieder schwer in die Gänge. Wollen wir noch, bevor wir dann, wie versprochen, irgendwann in den letzten 2 Minuten zu Max Eberl und Dieter Hecking kommen, über die 10.000 Zuschauer, die am Freitag gegen den FC Ingolstadt wieder ins Max-Morlock-Stadion sprechen. Glaubt ihr, es kommen 10.000 Menschen? Und findet ihr, dass das eine gute Idee ist, 10.000 Menschen in ein Fußballstadion zu lassen? Also ich ja. Ihr?
Also ich find's richtig, dass man das macht, ich glaube aber nicht, dass 10.000 kommen. Mhm.
Weil?
Weil das ja jetzt dann doch, weil es schweinekalt ist und weil man halt weil man nicht einfach mit der Dauerkarte kommen kann.
Ja. Okay. Uli, dein Tipp und deine Einschätzung?
6.783.
Mhm. Okay. Wenn wirklich 6.783 kommen, dann spendiere ich dir einen Kasten Bier. Wenn 6.000 mehr oder weniger kommen, dann musst du mir einen.
Schlechte Quote.
Nimmst du die Wette an? Nee, okay. Ja, gut.
Oh, du weißt, dass ich meine Bierkästen immer irgendwann auch bringe.
Das stimmt, ja.
Es dauert, aber sie kommen.
Auch schon wieder ein bisschen her. Ich glaube, es wird ausverkauft sein. 10.000. Aber gut. Borussia Mönchengladbach hat für einiges Aufsehen gesorgt, unter anderem beim 1. FC Nürnberg, weil sich am Donnerstagabend, glaube ich, andeutete, dass Max Eberl, der Sportdirektor oder wie auch immer er genannt wird, hinschmeißen will nach sehr langer Zeit. Und sofort kamen Spekulationen auf, dass, oder von der Bild-Zeitung zumindest wurde spekuliert, dass Dieter Hecking ein Nachfolgekandidat ist. Und dass Max Eberl vielleicht nach Leipzig oder zu den Bayern oder sonst wohin wechseln könnte. Dann gab es am Freitag eine beeindruckende Pressekonferenz von Max Eberl unter Tränen, in der er sagte, dass er genug habe vom Business, nicht mehr könne, überarbeitet sei und so weiter und so fort. Wie habt ihr diese Pressekonferenz wahrgenommen? Habt ihr sie euch angeguckt?
Ich habe sie nur rezipiert, wenn ich ganz ehrlich bin.
Okay.
Also ich habe sie gar nicht, ich habe es mir dann gar nicht mehr angeguckt, weil ich dann schon wieder, das sind wir eigentlich schon mitten im Thema, weil mir dann der Hype drum schon wieder zu viel war, weil dann quasi ja schon wieder das, was er gesagt hat, nämlich, dass es ihm einfach zu viel ist und dass um seine Person halt einfach dann viel zu viel geht, da ging es dann schon wieder die ganze Zeit um ihn und dann natürlich ist dann der Take so, ja, oh, wunderbar, da steht jemand zu seinen Gefühlen, und dann, also für mich war dann heute auch dieses Ding, ne, der Doppelpass mit der Überschrift, ändert sich jetzt das Fußballbusiness? Nein.
Ja, my ass, genau.
Ja, also das ist halt einfach, mir war es dann schon wieder zu viel, wo ich mir gedacht habe, eigentlich müsste das die normale Reaktion sein von Leuten im Geschäft, wenn die sagen, ich habe keinen Bock mehr, dann habe ich keinen Bock mehr und dann war es das auch. Dann muss man es nicht auch noch in jeder Form sezieren, aber das ist ja genau das, was an dem System, an dem wir alle partizipieren, auch so ein bisschen das Problem ist, dass eben alles rauf und runter gespielt wird und in jeder Form doppelt und dreifach gedreht wird.
Ja, sehr kompliziertes Thema. Ich war sehr beeindruckt von Max Eberls Worten irgendwie. Ich war dann erstaunt, wie unbeholfen viele andere Menschen in dieser Pressekonferenz reagiert haben, unter anderem Vereinsverantwortliche, bei denen man sich dachte, okay, die kommen mit dem Thema irgendwie gar nicht klar und sehen das irgendwie noch als Frechheit, dass da einer sagt, er hat keine Lust mehr. Es waren auch komische Journalistenfragen dabei, die mehr oder weniger direkt dann fragen, ja, und wie geht's weiter jetzt bei Borussia Mönchengladbach und so. Also ich fand es eine seltsame Veranstaltung und bin noch nicht ganz fertig damit, das für mich gedanklich zu verarbeiten. Kannst du mir da helfen, Uli?
Geht mir ähnlich. Also ich finde es auch immer schwer, aus der Entfernung solche Sachen zu beurteilen. Weil mich ärgert es immer, wenn sich irgendwelche überregionalen Medien dann über irgendwelche Ereignisse in Nürnberg zu Wort melden, ob es jetzt richtig war, den Trainer rauszuschmeißen oder nicht, oder pipapo, wo ich mir oft denke, ihr habt halt keine Ahnung, was wirklich abgeht oder was es für Gründe gibt. Das ist dann natürlich immer ein sehr oberflächlicher Blick auf die ganze Sache, den wir natürlich in dieser Form dann auch haben, ist klar. Ja. Deswegen weiß man immer nicht, was so hinter den Kulissen noch abläuft und es gab wohl auch durchaus ein paar kritische Stimmen. Mich persönlich, mir ging es auch so, ich habe die PK nur auszugsweise dann noch gesehen, fand, ich mag Max Eberl auch, ich kenne noch ein ganz kleines bisschen aus seiner Zeit bei Greuther Fürth, wo er mal gespielt hat, was viele vergessen. Ich mag ihn als Typ, fand ihn eigentlich schon immer ganz gut und fand auch diese Pressekonferenz, muss ich sagen, schon, bin da vielleicht wegen emotional einfach zu triggern, aber ich fand es dann auch schon irgendwie erstmal einfach beeindruckend und konnte mit ihm mitfühlen. Und natürlich gibt es ganz viel, einen sehr schönen Kommentar von dem Sebastian Böhm, unserem Sportchef morgen im Blatt, der das eigentlich schön auf den Punkt bringt und sagt, natürlich gibt es dann auch noch ganz viele andere Menschen in Deutschland, die auch ausgebrannt sind und müde sind und nicht mehr können und sich aber halt nicht leisten können, das Zeug hinzuschmeißen und zu sagen, jetzt will ich meinen Spaß haben und lass es mir gut gehen. Insofern ist Max Eberl dann natürlich in einer privilegierten Lage. Ja. Trotzdem sollte man es trennen. Ich glaube, gewisse Empathie ist trotzdem angebracht. Ich fand es mutig von ihm, den Schritt zu vollziehen und auch das so nach außen zu transportieren, zu seiner Schwäche zu stehen, auch wenn man, wie gesagt, die Hintergründe vielleicht nicht alle kennt, fand es dann aber auch übertrieben, was ich schon angesprochen habe, das ist dann gleich so, und Robert Enke, und hat man denn nichts gelernt, und das ist immer dieses reflexartige Herholen von irgendwelchen Klischees. Also Eberl selber hat jetzt nie konkreter von Depressionen gesprochen, oder er hat gesagt, man muss sich jetzt um ihn keine Sorgen machen. Also man muss dann halt die Kirche schon im Dorf lassen. Aber ich tue mich auch noch ein bisschen schwer, die ganze Sachlage richtig einzuordnen. Ich kann mich auch noch erinnern, noch ganz kurz, beim Club hatten wir auch mal so einen Fall. Wer erinnert sich? Ein Trainer, der unter Tränen hingeworfen hat.
Willi Reimann.
Ja.
Ach, siehst, wenn es nicht als Gerch deklariert ist, dann
dann kommst drauf.
Dann komme ich drauf. Ja.
Und ich habe im Hinterkopf irgendwie, dass das auch sehr dramatisch damals war, und glaube, wenig später hat er bei St. Pauli angefangen, wenn ich nicht alles täuscht. Also will das jetzt aber gar nicht mit Eberl auf eine Ebene bringen, aber wie gesagt, man muss halt immer schon vielleicht einfach auch ein paar Hintergründe kennen, aber die PK an sich fand ich sehr emotional und auch sehr bewundernswert, wie er da gesprochen hat und da sein Innerstes nach außen gekehrt hat.
Ja, ich auch. Was mich immer so ein bisschen wundert und nervt, stört, keine Ahnung, ob das die richtigen Worte sind, aber dass da dann im Fußball so ein großes Ding draus gemacht wird, wenn einer mal Mental Health und sowas anspricht. Das ist halt einfach auch ein sehr toxisches Business. Also so zumindest den Blick, den ich drauf habe, würde ich im Leben nicht in einem Fußballverein arbeiten wollen, wo es immer noch so um Macht geht, um Machterhalt geht, um Machtausbau geht, gefühlt um Männlichkeit und sonstige Sachen. Das ist mir irgendwie zuwider. Deshalb, Flo, mach mal besser nicht Chef-Scout oder sowas. Da gießt du uns bloß kaputt. Oder? Siehst du das anders, Flo? Uli? Ist das so?
Also ja, klar. Also ich sehe das schon auch so. Also ich sehe schon auch ganz, ganz viel von dem, was nicht funktioniert im Fußball, läuft tatsächlich auch über diese, ich will nicht zu woke klingen, weil ich mir toxische Männlichkeit auch ein bisschen zu viel ist, aber halt einfach über die Strukturen viel mehr. Also dieses, du hast halt dadurch, dass es eine sehr, sehr begrenzte Anzahl von Jobs in diesem Bereich gibt, aber eigentlich viele da rein wollen, hast du halt einfach auch eine ganz andere, eine viel höhere Art von Gatekeeping. Also du hast halt viel mehr Leute, die drauf schauen, wer kommt denn da rein und wer nicht. Und deshalb hast du halt zum Beispiel eine viel höhere Quote an ehemaligen Spielern da drin, weil die halt schon irgendwie einen Fuß in der Tür hatten. Mhm. Obwohl für viele Jobs in dem Bereich eigentlich überhaupt keine Kenntnisse als Spieler am Platz nötig sind. Also was weiß ich, ein Vorstand oder so
muss nicht
unbedingt früher mal Spieler gewesen sein. Oder ein Scout, der muss nicht, das muss er nicht. Du kannst es, aber man tut halt immer so und überhöht das Ganze dann auch. Und da sind wir dann aber auch an dem Punkt, wo die Berichterstattung natürlich dazu beiträgt. Also da gibt es natürlich diese alte Form dieses Buddy-Journalismus, die Leute kennen halt die Leute schon als Spieler, dann wird das Ganze genauso reproduziert. Ne? Mhm. Also das ist sicherlich Teil des Problems, und ich glaube, das ist auch was, dadurch, dass es so wenige Jobs gibt, ist es natürlich auch verengt und der Druck ist viel größer, und du weißt auch ganz genau, also ich meine, das wissen wir auch alle, es gibt auch beim FCN Menschen, die dort arbeiten, weil es der FCN ist, und die woanders deutlich mehr Geld verdienen würden. Aber die ist halt, und wenn die rausgehen, rückt der Nächste nach. Also du zahlst, glaube ich, schon auch einen Preis. Also da geht es jetzt nicht um die Spieler, sondern alle außenrum. Also das ist ein Business, wo du jenseits der ersten Linie, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig viel Geld verdienst. Aber es gehen trotzdem die Leute rein, und das erhöht natürlich auch nochmal den Druck auf die Leute, die da drin arbeiten. Ich rede jetzt gar nicht von der ersten Linie, sondern von allem dahinter.
Ja.
Und dadurch ist dieses Business eben das, was du vorhin angesprochen hast, dieses Macht und diese, ja, irgendwie, das ist irgendwie ja auch alles politisch in den Vereinen,
ja.
Dass das, also nicht politisch im Sinne von tagespolitisch, sondern halt im Sinne von, es gibt Fraktionen, die sich zusammenschließen und so weiter. Und genau das ist, glaube ich, schon ein großes Problem, das auch viel zu diesem Druck dann beiträgt, dass es eben so verengt ist.
Ja, dass so viel Misstrauen auch herrscht innerhalb eines Vereins, einer Fußballorganisation. Das finde ich immer, da kann doch eigentlich auch kein wirklich kreatives Arbeiten stattfinden, wenn jeder immer drauf schauen muss, mit wem er sich gut stellen muss,
und es gibt natürlich auch
da drin zu bleiben.
Keinen Job, wo so viel drauf das geguckt wird von außen,
ja,
was man da tut. Also du kannst dir halt eigentlich, ne, und da können wir genauso dazu, wir machen das ja genauso, also wir setzen uns ja auch hin und sagen, ja, was macht er denn da und wenn. Also wenn jede meiner Entscheidungen im Unterricht so betrachtet würde wie die Entscheidungen auf dem Fußballplatz, dann weiß ich nicht, ob ich das aushalten würde. Also ich brauche, was weiß ich, nicht unbedingt einen Expected-Wert für dessen, wie meine Aufgaben ankommen.
Ja. Du musst diese Woche irgendwann musst du mal. Was ist das? So eine öffentliche Unterrichtsstunde? Oder?
Nee, ist keine öffentliche Stunde. Bei uns, also wir haben. Wir kriegen im Dezember unsere Zeugnisse, Dezember 22, wir kriegen alle 4 Jahre Zeugnisse.
Echt? Lehrer kriegen ja auch Zeugnisse immer noch?
Natürlich. Wahnsinn. Und eine der Kategorien ist eben Unterrichtserfolg und für den Unterrichtserfolg brauchen wir Unterrichtsbesuche. Und da steht halt jetzt sehr wahrscheinlich diese Woche einer an.
Ach, das weiß man nicht.
Das darf man nicht wissen.
Aha.
Okay. So was wie Dopingkontrolle praktisch.
Genau. Und ja, jetzt plane ich halt meinen Unterricht noch ausführlicher als sonst. Und dementsprechend, ja. Und das fließt dann zum Teil halt in die Note mit ein.
Okay.
Und ja.
Also, gehst du da gelassen rein oder?
Gehe ich da gelassen rein? Ich könnte, glaube ich, gelassener reingehen, als ich's bin. Also meine Frau würde jetzt sagen, gehst du da gelassen rein? Würde sagen, nein, der Flo geht da nicht gelassen rein. wobei es bei mir tatsächlich so ist, in dem Moment, wo ich da vorne stehe und meinen Unterricht mache, dann ist alles gut. Aber bis dahin bin ich schon immer aufgeregt. So passt das auch alles? Und ja, kann man den Unterricht so halten? Oder könnte man nicht da noch was machen? Und ja, das ist tatsächlich schon so ein Punkt, wo ich sage, da scheitere ich vielleicht auch tatsächlich ein bisschen an meinen eigenen Ansprüchen an mich, weil ich halt dann immer der Meinung bin, das muss 1000-prozentig gut sein.
Ja, wir drücken die Daumen und sind im Geiste bei dir. Wobei das wahrscheinlich keine große Hilfe ist, wenn man sich vorstellt, dass der Dickmeier und der Keblawi da irgendwie auch noch zum Englischunterricht beitragen. Uli, du wolltest was sagen oder war das einfach nur ein Schmatzen?
Oder weder noch.
Weder noch, okay. Dann jetzt müssen wir zurück zu Max Ewald und dann doch zu Uli Dickmeier. Du hattest dann am Freitag vor, eine Geschichte folgend auf dieses Testbild zu schreiben über die Rolle von Johannes Geis und dieser Plan wurde dann zunichte gemacht.
Pulverisiert.
Frank. Pulverisiert. Und du hast versucht, Dieter Hecking zu befragen zu dieser möglichen Nachfolge von Max Eberl in Mönchengladbach.
Ja, es war eigentlich ganz lustig, weil ich natürlich irgendwann, ich glaube am Tag vorher schon, irgendjemand auf Twitter den Gag gebracht hat, es ist Winter, Gladbach, Hecking, alles klar. Dann habe ich so ein geschmunzelt, habe gedacht, na klar. Und habe das dann weiter gar nicht verfolgt. Kannte ja die Bild-Zeitungsgeschichte zuerst gar nicht. Dann hast du mich irgendwann angerufen, am Freitag früh, und mich, glaube ich, schon Hecking angerufen habe, wo ich dann sagte, warum? Dann habe ich erstmal geschaut, dann dachte ich mir im ersten Moment auch noch, nee, macht er nicht. Quatsch, vollkommener Schwachsinn, kein Thema. Und dann habe ich mal kurz nachgedacht, wie das so Weihnachten 2012 war, als alle Kollegen schon im Urlaub waren und ich noch den 23. Dezember halbwegs geschmeidig über die Bühne bringen wollte.
Ein traumatisches Erlebnis, oder?
Das ja, ist, das und dann habe ich ihm auch schon mal gesagt, dem Herrn Hecking, dass ich ihm das so schnell nicht verzeihen werde. Also, da sah mich gedanklich schon Christbaumkugeln aufhängen und habe dann in dem
Fall
das komplette Programm irgendwie abgekriegt mit Seite 3 und Kommentarleitartikel und pipapo. Ja, auf jeden Fall dachte ich dann, naja, vielleicht ist das doch nicht alles so weit hergeholt. Und dann habe ich mal versucht, hier ein Hacking anzurufen. Und dann war das Handy aus, es war nicht aus, aber normal geht die Mailbox ran. Und das Mal ging nicht einmal die Mailbox ran. Und das fand ich dann schon ein bisschen beunruhigend.
Ja.
Weil normalerweise ruft er dann zurück, wenn man auf die Mailbox spricht. Und nachdem dann die Mailbox aus war, bin ich dann etwas nervös geworden.
Was war dein erster Gedanke, Flo? Würdest du es ihm zutrauen?
Ich habe gesehen, wer den Artikel bei der Bild geschrieben hat und habe gesagt, da ist nichts dran.
Okay. Weil wer hat den Artikel geschrieben?
Das ist jemand aus Gladbach, also nichts gegen unsere Bildkollegen, aber ich sag mal so, wenn diese Person einen Artikel schreibt, kann man oft davon ausgehen, dass er sich da was entweder ausgedacht hat oder zumindest recht weit von der Wahrheit ist oder halt eine Quelle hat, die aber ihm Quatsch erzählt. Ich habe es dann auch daran festgestellt, weil er hat
hört sich an wie ich.
Ja. Es hat, also vielleicht als Hintergrund, in dem Artikel stand ja, man würde ihm Martin Stranzl zur Seite stellen. Mhm. Martin Stranzl hat aber am Montag, glaube ich, bei Sport1 noch gesagt, ja, er macht momentan seine Trainerausbildung und fokussiert sich komplett darauf. Also von daher habe ich das insgesamt erstmal ein bisschen seltsam gefunden. Und dementsprechend war ich eigentlich relativ gelassen, was das anging.
Wobei ich auch schon noch ein bisschen rumtelefoniert habe natürlich und dann schon irgendwie so Hinweise hatte auch, dass es jetzt nicht so ganz irgendwie aus den Fingern gesaugt wurde, die ganze Konstellation. Vor allem die ja dann wirklich mit Stranzl schon wieder so konkret und eigentlich absurd ist, dass man dann schon wieder überlegt, ist vielleicht doch was dran. Und das ist natürlich reflexartig Hacking, also da muss man jetzt nicht lang nachdenken, wenn man es... Machen wir ja auch, wenn beim Club mal wieder irgendeine Position frei ist, dass dann halt so Menschen, die schon mal irgendwann da waren und nicht alles verkehrt gemacht haben, dann relativ schnell eine Option sind, die man sich halt, also es gibt ja auch immer diese wunderschönen Bildergalerien bei uns, wenn mal wieder ein Clubtrainer gesucht wird. Ich glaube, da kommt dann jeder Clubtrainer der letzten 30 Jahre, der noch nicht unter der Erde liegt, ist da automatisch dann halt ein Kandidat. Insofern ist da schon so eine gewisse Reflexhaftigkeit auch dabei. Aber für mich klang es dann nicht ganz so abwegig und vom Gefühl her war immer noch so, dass ich sage, das macht er jetzt nicht nochmal, zumal wir ja wussten, dass er keine Ausstiegsklausel hat. Aber gut, das weiß man halt auch, wenn Gladbach will und wenn Hacking will, dann wird diese nicht vorhandene Ausstiegsklausel das kleinste Problem sein.
Ja.
Weil der Club sich halt nicht leisten kann, dann für einen Sportvorstand, wenn der die Chance hat, da vielleicht, ich sage jetzt irgendwas, keine Ahnung, 2,5-3 Millionen zu kriegen, weiß nicht, wie die Preise bei Sportvorständen gerade so sind, aber also für 1 Million wird man sicher nicht machen, aber gerade jetzt in Corona-Zeiten kann man ja nicht sagen, nee, ist unverkäuflich.
Ja, und es hat also auch Menschen, die uns geschrieben haben, es waren ja nicht wenige, die sich das durchaus hätten vorstellen können, dass Dieter Hecking...
Ich glaube auch, dass es durchaus sein Plan schon sein könnte. Ich glaube schon, dass er jetzt nicht irgendwie hier das als Rentenjob betrachtet, gut, es sei denn, der Club steigt vielleicht in den nächsten 1-2 Jahren auf. Den haben Sommer. Wir eigentlich schon beschlossen, ja. Aber das so, er ist 57, also ich denke, er hat schon noch was vor und kann mir schon vorstellen, dass so das mittelfristige Ziel sein wird, irgendwo in der Bundesliga da auch in der Funktion als Sportvorstand, Sportdirektor, whatever, Fuß zu fassen. Aber ich glaube auch, dass es jetzt auch noch zu kurz ist. Also er ist jetzt 1,5 Jahre da und ich weiß nicht, ob er auch schon reif wäre für einen Verein wie Borussia Mönchengladbach in dieser Position.
Das war dann auch meine Reaktion, also dass ich gesagt habe, er ist einfach in dem Job noch zu frisch, dass man ihm wirklich schon den Sprung, ich meine, jenseits dessen, wo die gerade stehen, ich meine, Gladbach hat letztlich sowas wie Champions League Ambitionen und dazu, wenn man dann auch so sieht, ne, wen er sich dann, also wo er dann auf dem Markt tätig sein müsste. Ich glaube, da hätte er schon noch auch ein bisschen eine Lernkurve vor sich und die in Nürnberg zu nehmen, ist, glaube ich, schon angenehmer für ihn als dann dort. Also für mich hat es einfach auf vielerlei Ebenen wenig Sinn gemacht.
Wobei es ja unerheblich ist, ob ihm Außenstehende das zutrauen, sondern ob er sich zutrauen würde. Und da glaube ich schon, dass er sich das zutrauen täte. Den Sprung. Er hat sich ja auch zugetraut, Sportvorstand beim 1. FC Nürnberg zu sein.
Ja, das ist aber sowas, wie wenn man einen Spieler fragt, was seine Lieblingsposition ist. Das ist nicht immer die beste Position.
Ja. Er hat dann dementiert am Samstag öffentlich per Vereinsmitteilung, dass das nicht angedacht ist und er seinen Vertrag hier erfüllen will, oder wie war da die...
Er hat einen Vertrag bis 23 und das war für mich so der Schlüsselsatz, ne? Also dass es keine Gespräche mit Gladbach gab oder gibt, schön, heißt ja nicht, dass es die morgen nicht gibt.
Ja.
Aber der Satz dann, dass er den Vertrag als bindend erachtet, damit ist es für mich dann wirklich durch, weil das dann noch einmal irgendwie in die Tonne zu treten, so eine Aussage, das glaube ich, weiß er auch, dass das in Sachen Image dann schon einen großen Kratzer nicht nur in Nürnberg hinterlassen würde. Also da hat er sich wirklich klar positioniert und deswegen gehe ich ja davon aus, dass das damit wirklich auch kein Thema mehr ist.
Okay. Du auch, Flo?
Ja.
Ja.
Sowieso.
Dann wollen wir noch kurz drüber sprechen, warum ihr der Meinung seid, dass es jetzt für ihn noch nicht der richtige Schritt wäre, zu so einem ambitionierten Erstligisten zu wechseln, wie Borussia Mönchengladbach?
Ich glaube, er hat schon auch gemerkt, dass er hat gute Connections, er ist erfahren, er war selber Spieler, war lange Trainer. Also er hat sicherlich Ahnung von dem, was er tut, aber ich glaube, dass das in so einem Sportvorstandsjob eben auch noch ganz viele Sachen dazugehören, die er sich auch erstmal erarbeiten muss. Das hat er auch mal so ein bisschen erläutert, dass er da auch durchaus Hilfe braucht und gerade mit vielen Formalien und solchen Vorgängen. Ich glaube, deswegen hat er sich ja auch Olaf Rebbe mit ins Boot geholt, weil er dann schon gemerkt hat, so ganz allein ist es gar nicht so einfach. Und ich glaube, dass es ihm schon gut tut, wenn er hier noch ein bisschen Erfahrungen sammelt. Und zudem ist es ja jetzt momentan, läuft es jetzt in Nürnberg auch nicht so schlecht, dass man sagt, das ist ja alles aussichtslos, man muss jetzt schauen, dass man hier wegkommt.
Ja.
Also er könnte das ja alles hier noch zu einem, vielleicht nicht in der Saison, vielleicht in der nächsten Saison, wer weiß, aber er könnte das ja selber zu einem guten Ende bringen und vielleicht irgendwann mal auch Sportvorstand des 1. FC Nürnberg in der Bundesliga sein. Ist jetzt auch nicht so schlecht.
Ich war ja tatsächlich, was vielleicht der oder die ein oder andere weiß, auch ein bisschen skeptisch, als Dieter Hecking hier als Sportvorstand vorgestellt wurde. Aber würdest du, Flo, mit Blick auf diese 1,5 Jahre jetzt sagen, dass er erfolgreich arbeitet beim 1. FC Nürnberg und modern erfolgreich arbeitet? Den Einschub habe ich.
Vergiftete Frage da wieder. Es ist wunderbar.
Es soll ja nicht zu harmonisch werden hier in dieser Stadt.
Nee, ich war ja ähnlich skeptisch wie du. Also ich hätte mir ja auch einen anderen Ansatz tatsächlich gewünscht. Ich finde das gerade was ihn auszeichnet und was ich vielleicht aufgrund meiner Disposition ein bisschen unterschätze, ist, wie sehr er das Umfeld und insgesamt den ganzen Verein zumindest in der Außendarstellung beruhigt hat. Also es ist deutlich ruhiger, weniger hektisch. Ich weiß nicht, inwiefern da auch die Presseabteilung mit dazugehört, also die Öffentlichkeitsarbeit, die ja doch noch ein bisschen anders jetzt ist mit deutlich mehr, also natürlich auch pandemiebedingt deutlich mehr eigenem Content. Also das trägt natürlich genauso zur Beruhigung bei. Aber insgesamt habe ich schon das Gefühl, dass das so die große Qualität ist, dass er einfach jemand ist, der den Laden ja auf Linie bringt, ist vielleicht übertrieben, aber der halt einfach durchaus Ruhe reinbringt. Ich finde, in den Transfers kann man ihm wenig vorwerfen. Ja, das hätte ja auch funktionieren können. Also ja. Man sieht ja auch, dass das jetzt kein Spieler ist. Also in Regensburg sieht man ja, dass es kein Spieler ist, der jetzt gänzlich ungeeignet ist für die zweite Liga von seinen Anlagen her. Also da hat es halt einfach an manchen Stellen nicht funktioniert. Also das Gleiche gilt ja auch für Christian Früchtl oder so, den man da letztes Jahr geholt hat. Vielleicht ist es halt einfach so, dass Spieler vom FC Bayern, die in die zweite Liga wechseln, halt erstmal ein bisschen Erdung brauchen, und das hat bei Singh halt nicht so ganz funktioniert. Aber also ich denke, man sieht bei ihm schon so auch eine klare Strategie. Also ich weiß gar nicht, ob er überhaupt einen Spieler bisher verpflichtet hat, der kein Deutsch spricht oder der nicht länger schon in Deutschland ist, also oder der auch nicht in irgendeiner Form, glaube ich, von einem deutschen Verein kommt. Also da müsste ich jetzt tatsächlich nachgucken, ob er das gemacht hat oder nicht, jenseits von
Christopher Schindler. Mir würde auch keiner einfallen, aber das...
Ja, Schindler war in Großbritannien, also in England, aber...
Kann aber Deutsch. Ja,
kann aber, ne? Doch ganz gut Deutsch.
Ja, auch überrascht. Ein Einser-Abitur.
Besser als wir alle zusammen hier.
Einser-Abitur hat er ja gemacht, dieser Schindler. Nicht schlecht.
Ja, da sind wir wieder bei der Frage, was Einser heißt.
Auf jeden Fall heißt es nicht 3,2 wie andere Menschen... auch Abitur.
Soll es geben, ja.
Ja. Was hast denn du für eine Abi-Note? Du hast wahrscheinlich auch ein 1er-Abi, ne?
Ich habe schon mal gehabt. Das haben wir schon mal gehabt, ja.
Gibt jetzt wieder Leserbriefe.
Ja, ein 1er vorm Komma.
Ja.
Aber 1er vorm Komma heißt halt auch so wie bei mir 1,9.
Also. Ah ja, okay, das ist ja eine desaströs nachgerade. Wo war das Problem? Was hat dich da runtergezogen?
Das Problem war meine Faulheit.
Okay.
Weil ich halt einfach mit am Ende der 11. Klasse relativ klar wusste, was ich studieren will, und wusste, ich brauche keinen NC. Also
dazu braucht man keine gute Note. Ja.
Nee, irgendwann bin ich eh bei Kadepp im Podcast.
Genau. Und muss über Schäuferler sprechen und sowas. Da brauche ich jetzt
brauch ich Mathe, da Latein.
Mathe nicht mehr aufpassen.
Ja, okay, aber es gab zu dem Zeitpunkt zwei Möglichkeiten. Die andere ist, wäre euer Job, und da hätte man auch kein NC für gebraucht.
Ja, da also hätte es noch nicht einmal einen Schulabschluss, glaube ich, aber gut, das ist ein anderes
Lassen wir Thema. Nee, und dementsprechend ja.
Also ja.
Woran lag es dann so ein bisschen? Ich glaube, ich habe ein Semester, wo Mathe ziemlich schlecht war, aber das habe ich gestrichen. Ja, ich glaube, so allgemein schon eher die Naturwissenschaften, wo ich nicht so wahnsinnig gut war.
Aber es ist lustig, mein Paralleljob-Wunsch war tatsächlich Lehrer.
Okay.
So eine Zeit lang. Ich habe aber keine Fächer gefunden, für die ich geeignet gewesen wäre, deswegen habe ich das dann sein lassen.
Das wäre eine sehr schöne Vorstellung, wie das wäre, wenn ihr beide genau das andere gemacht hättet. Ob wir
dann würde ich jetzt wenigstens Geld kriegen für diesen Podcast.
Ja, auch jetzt in dieser Konstellation hier sitzen würden und der Dickmeier, der große Zahlen-Nerd, rum dann den ersten FC Nürnberg geworden wäre.
Also mit Zahlen hätte ich mit Sicherheit nichts zu tun gehabt, auch als Lehrer nicht.
Während der Zänger schöne Erlebnisse.
Kann man das Ergebnis vom letzten Wochenende nicht merken. Also Namen ja, aber Zahlen geht gar nicht.
Okay.
Ja. 9-0, oder? Ja,
danke. Ja, 9-0. Ja, aber also ja, Transfers, willst du da noch irgendwie weitermachen, Flo, nachdem wir dich jetzt
du hast mir jetzt voll rausgebracht.
Nee,
die Transfers sind solide, ich finde sie nicht wahnsinnig kreativ, aber das müssen sie ja auch nicht sein. Ich meine, wenn sie funktionieren, funktionieren sie. Ich hätte manche Dinge nicht gemacht, aber ich bin ja auch nicht in der Verantwortung.
Sag mal, welche? Also,
Ich muss jetzt schon wieder über Florian Hübner schimpfen.
Ich finde es sehr gut, dass ich mich heute so rausnehme und euch dann einfach das alles bewerten. Ah, ich glaube, das mache ich immer, ne? Ja, okay.
Ja. Nee, ja, aber ich meine, das ist halt, ne, man hat halt einfach gewisse andere Ansätze, wo man, ich hätte halt auch, sagen wir mal so, mein Ansatz wäre halt insgesamt auch das, was Thomas Gretlein auch irgendwann mal gesagt hat, ja, wir brauchen ja Transfererlöse, also hätte ich wahrscheinlich auch eher Spieler geholt, die jetzt nicht in einem Alter sind, wo man danach keinen Transfererlös mehr erzielen kann. Aber das,
ja, wobei man auch sehr junge Spieler haben kann und keine Transfererlöse erzielen. Unser Kollege Michael Fischer hat heute unerlaubterweise frei, der sich um die Spielvereinigung Fürth kümmert. Und deshalb durfte ich heute mit Rashid Asusi telefonieren, um mit ihm über Maxi Bauer zu sprechen, der vielleicht im Sommer nach Augsburg wechselt und dann halt wieder einen bei der Spielvereinigung sich ins Rampenlicht gespielt habender Spieler ist, der ohne Ablösesumme geht. Also man kann da auch Pech haben.
Das kann man aber auch vorher verhindern. Das macht, muss man ja auch dazu sagen, das machen sie eigentlich beim Club gerade ganz gut, dass sie die Verträge verlängern.
Ja.
Dass halt niemand ablösefrei geht, aber...
Haben sie in Fürth auch versucht, aber wenn der Spieler und sein Berater da keinen Bock drauf haben, dann ist der Verein machtlos, sagt Rashid Asusi. Und ja.
Da muss man die Spieler halt früher verkaufen.
Ja, das stimmt.
Darf man halt, also das ist natürlich auch sowas, ne? Also Sentimentalität kann man sich da halt nicht leisten, ne? Und dann muss man halt früher schauen und da sind wir dann wieder an dem Punkt, wenn man so arbeitet, dass man halt quasi schon dahinter was stehen hat, dass man weiß, den hole ich in dem Moment, wenn ich den abgebe, dann ist man halt einen Schritt weiter. Aber in Fürth hat man das halt irgendwie komplett verpasst. Ich glaube, hatte auch immer in Fürth das Gefühl, dass man überrascht worden ist davon, dass man aufgestiegen ist, ja. Weil auch die Transfers so waren, dass sie den Zweitligakader nicht verstärkt hätten. Aber
anderes Thema.
Der Kleeblatt-Podcast. Ja.
Nordbayern.de. Ja, okay.
Also, hast du gerade nerdbayern.de gesagt? Ja, das wäre ganz hervorragend.
Aber noch ganz, ja. Ganz ein kleiner Nachtrag, was der Flo gerade gesagt hat, das stimmt natürlich. Und das war auch so ein Gedanke, den ich bei Hacking noch hatte mit Gladbach, dass es halt jemand ist, der in der Branche auch diesen Ruf genießt, dass er halt so ein Verein, der sich in einer gewissen Nervosität und ja, Chaos jetzt zu viel gesagt, da wo es halt gerade nicht so rund läuft, befindet.
Chaos war da schon richtig.
Befrieden kann, ne? Also das kann er halt. Und dann ist vielleicht ja gar nicht entscheidend, ob er jetzt jeden Paragraphen im Vertragsdschungel der DFL genau kennt. Dann stellt man ihm halt den Steffen Korrell zur Seite, der weiß das dann schon. Mhm. Und dass es da vielleicht wirklich eher gar nicht so drum geht, um diese Kleinarbeit oder Detailarbeit, sondern um das große Ganze. Und da ist er von seiner Ausstrahlung her und von seinem Ruf her natürlich schon jemand, der so einem Verein gut tun könnte. Aber es gibt ja auch noch einen Verein, bei dem Dieter Hecking mal war und da, wo es auch nicht gerade so gut läuft und der Sportvorstand vielleicht auch bald gehen muss. Schauen wir halt mal
da was. Dann machen wir dann nächste Woche
nochmal. Redest du von Hannover oder von Lübeck? Oder?
Nein. Aachen. Auch nicht von Aachen.
Aachen, ja, eben.
Da wäre das Erfolgsduo wieder zusammen. Hecking, Bader.
Der ist doch schon wieder weg, Bader, oder?
Ist ja, darf ja
ach, nicht mehr. Stimmt, der ist ja schon wieder,
der arme,
ist ja
schon wieder weg. Der arme Martin Bader. Das ist Grüße an dieser Stelle.
Was macht er jetzt eigentlich?
Ja, wahrscheinlich geht er nach Gladbach. Naja. Die Bader-Fans von den Nürnberger Nachrichten. Ja, okay. Also Dieter Hecking, guter Sportvorstand und bleibt erstmal in Nürnberg. Ist das das Fazit dieser Podcast-Ausgabe, die eigentlich nur hätte eine halbe Stunde dauern sollen? Aber durch mein Geschmarri mit Götteldorf und gebrochenen Zehen jetzt doch wieder so auf die Stunde zuläuft, vor allem wenn wir diesen Remix hinten noch ranhängen. Oder habe ich das falsch zusammengefasst? Aber das war jetzt so eindeutig.
Es war kein Widerspruch meinerseits.
Nein. Man kann auch wieder sagen, zu viel Fußball, zu wenig Fußball, also es ist wieder für alle Nörgler was dabei.
Ja. Ich würde.
Wir bedienen unsere Zielgruppe zufällig.
Wir bräuchten mal so eine richtige statistische Auswertung, so wie Ball ist im Spiel beim Fußball, wie es bei uns um Fußball oder um Schäuferler und Cordon Bleu geht.
Apropos statistische Auswertung, jetzt habe ich doch noch was. Mhm. Ich habe gerade eine statistische Auswertung untersucht und dafür schon mal die Club-Kolumne für den Dienstag vorgeschrieben. Der Club ist der am drittmeisten beleidigte Verein in der zweiten Liga.
Wahrscheinlich die 90% der Beleidigungen stammen aus diesem Podcast. Wo hast du, ja, wo hast du diese Statistik?
Irgendein Informationsportal, Kelbet oder so ähnlich, haben sich wirklich die Mühe gemacht und haben für die Bundesliga und zweite Liga in die Tweets von 5 Jahren oder so ausgewertet, auf die entsprechenden Vereine gemünzt und da untersucht, welche Vereine am meisten beleidigt werden und am wenigsten beleidigt werden.
Und der Club ist auf einem Relegationsplatz.
Der Club ist das Lustige ist, der Club ist auf einem Relegationsplatz und in der Bundesliga ist Fürth auf einem Relegationsplatz. Also wenn man das auf die sportliche Situation übertragen würde, dann
ein Hassderby steht da.
Also bei Fürth war es aber doch so, dass es irgendwie schon fast nicht mehr repräsentativ war, weil die halt
inwieweit diese ganze Untersuchung repräsentativ ist, würde ich jetzt dann auch nicht irgendwie Diplomarbeit
überschreiben wollen. Ich habe nur das N gesehen und habe mir gedacht, ja okay, das ist irgendwie bei allen außer Fürth ist es sehr hoch, also die Anzahl der Tweets. Ja. Aber
ja, die haben halt 20 Tweets und waren dreimal beleidigt.
So ungefähr, so ungefähr genau.
Siehst du?
Jetzt hören wir weniger beleidigt werden nur noch, also ganz am wenigsten beleidigt wird Freiburg, was jetzt nicht so wirklich überraschend ist, weil die ja jeder irgendwie mag. Und auf dem 17. Tabellenplatz RB Leipzig. Was auch seltsam ist, aber was ich dann mir so erklärt habe, dass den Leuten inzwischen sogar zu blöd ist, die überhaupt noch zu beleidigen. Also seltsame Auswertung.
Das ist jetzt, wer ist auf Platz 1 und 2 in der zweiten Liga?
Dresden und HSV. Die werden noch öfter angepöbelt.
Okay, zu
Recht. Also zu Recht. Ne?
Grüße an die Menschen, die es mit Dynamo halten und uns zuhören. Das war ein kleiner Scherz.
Was noch interessant ist, die haben auch noch die einzelnen Schimpfwörter ausgewertet, was wie oft irgendwie vorkommt.
Mhm.
Und jetzt, warte mal, jetzt muss ich kurz mal hier klicken.
Du ziehst es dann nämlich immer in die Länge. Also,
ja, aber das ist doch wichtig.
Kommst du mal vorher an und sagst, oh, bitte bloß eine halbe Stunde und dann.
Also auf den ersten Plätzen der beleidigenden Wörter kommt in der zweiten Liga schlecht, Arsch, Fehler, Affe und dumm. Während und es ist kein Scherz, auf den letzten Plätzen Hure, Clown und Depp landen, was ja überhaupt nicht geht.
Clown finde ich gut.
Ja, Clown, aber Depp muss doch weiter vorn sein. Also,
das stimmt.
Du kannst nicht den Club beleidigen und dann nicht Depp nennen. Also ja. Irgendwie ist da, ich glaube, diese ganze Untersuchung ist sehr fragwürdig und ich lösche das jetzt alles wieder.
Ja, schreib was anderes.
Ja.
Schreib über Cordon Bleu. Oder. Und wer ist die am wenigsten beleidigte Mannschaft in der zweiten Liga, somit also das Schlusslicht.
Der SV Sandhausen.
Ja, okay.
Aber also das ist ja auch, hängt ja direkt proportional ab von der Zahl der Tweets und über Sandhausen twittert halt einfach niemand.
Ja.
Glaube ich.
Ja.
Haben wir dann auch geguckt, ob es die eigenen Fans sind oder die anderen?
Das wäre tatsächlich weit interessant, weil beim Club könnte ich mir schon vorstellen, dass das vor allem die eigenen Fans sind, die. Über welchen Zeitraum sprechen wir und über welchen Untersuchungs- und Untersuchungs-?
Ich glaube 2016 bis 2021 im Hinterkopf.
Naja, da könnten es beim Club tatsächlich vornehmlich die eigenen Anhänger gewesen sein.
Aber die Dresdner Fans beschimpfen sich ja nicht selber zum Beispiel.
Ja.
Die führen mit Abstand.
Ich sehe schon, der Flo Zenger macht da eine Folgeuntersuchung und steigt noch tiefer in die Materie ein.
Jetzt, Expected Beleidigungswerte.
Ja. Irgendjemand hat uns
Expected Insults, ja, das ist gar nicht schlecht.
Auf Twitter gebeten, dass wir so eine Datensonderfolge machen. Hat nicht geklappt, wird irgendwann mal passieren, oder?
Ja, da holen wir uns noch jemanden dazu und
ja ich gehe.
Oder zwei.
Ja, genau. Ich gehe
alleine
auch.
Ohne euch.
Auch.
Damit hat uns Flo Zenger aus unserem eigenen
Fadi, Podcast. Wir machen einen Schnitzel-Podcast und der soll seine Zahlen machen. Und
ja, ich glaube eh, dass das Potenzial hat. Schnitzel-Podcast, das ist,
Was, Kapanade. Was meine Frau als Idee hatte, war.
Hast du gerade Kapanade gesagt?
Ja. Nee, Kapanade. Meine Frau hatte die Idee, dass wir mal eine Live-Folge machen.
Ja.
Vor Publikum.
Ja. Habe ich mir auch überlegt, ist halt mit Pandemie immer ein bisschen.
Ja, im Sommer ist das doch alles vorbei.
Schwierig. Ja. Da müsste man dann mal wieder unseren Sponsor, die Sparkasse, fragen. Die haben sowas ja schon ab und an mal in ihren schönen Kellerräumen veranstaltet.
Gott, machen wir es bei Zengers im Keller.
Ja,
genau.
Wenn die Sparkasse kein Interesse hat, dann gehen wir halt zum Zenger im Keller. Du musst halt dann fürs Catering sorgen. Auch für die
Wenn meine Frau die Idee hat, muss sie catern.
Ja, das ist. Damit haben wir doch einen Plan. Was wir nicht haben, Riesen. Überleitung wieder mal ein Gerch. Wollen wir trotzdem den vom letzten Mal auflösen, auf den ich mal wieder nicht gekommen bin und den mir Flo Zenger dann, weil er Mitleid hat mit mir, inzwischen ungefähr Sekunde nach Ende der Aufzeichnung verrät?
Joachim Filipkowski.
Ja, sehr ärgerlich.
Gab es auf, ich glaube, Facebook den berechtigten Hinweis, dass es nicht nur Pinola und er sind mit vier Platzverweisen, sondern Thomas Kos
und Wolf.
Andi Wolf auch vier Platzverweise haben. Aber wenn ich die alle erwähne, dann ist es noch einfacher.
Nee. Kann ich da beruhigen? Ist es nicht. Ich hätte es auch so nicht erraten. Also wir haben ungenau gearbeitet, das ist sensationell. Wie kann uns sowas passieren? Aber naja. Gut. Was macht ihr jetzt noch? Sonntagabend, 17.36 Uhr.
Den Geiss-Artikel endlich schreiben, den ich seit 3 Tagen schreiben will.
Mhm. Freue ich mich drauf. Ja. Und du?
Ich werde sicherlich nochmal an meine Stunden arbeiten, falls ich besucht werde. Und zum anderen werde ich Football schauen.
Ach, stimmt. Ist ja auch noch
letzte Woche. Und wir haben keine Ergebnisse zum Spoilern, also ist alles gut.
Stimmt. Da schaue ich einmal Football und Twitter drüber und schau, gibt es Beschwerden.
Wobei ich zugeben muss, bei was am Montag rauskommt, Ergebnisse vom Samstag, das fällt für mich nimmer unter Spoilern.
Ja.
Naja, Sonntag, gut. Ja, okay, aber ich meine, irgendwann muss man auch drüber reden können. Es ist ja nicht das Finale von Game of Thrones oder so.
Ja, aber gut, diesmal gibt es ja noch nichts zu spoilern, weil das alles jetzt erst irgendwann
das passiert beginnt. Jetzt dann, ich glaube um 9 ist der erste Kickoff.
Ja,
Gut, wir haben gespoilert, dass mein Zeh gebrochen ist, ohne dass ich das jetzt weiß.
Ja,
ich kann es morgen dann twittern.
Aber inzwischen ist ja jeder irgendwie medizinisches Fachpersonal. Ich habe das einfach mal gegoogelt und das muss ein gebrochener Zeh sein und ich glaube, du solltest ihn alternativ behandeln lassen mit Wünschen, dass es wieder zusammenwächst oder sowas.
Ja, aber Zehen kann man ja nichts machen.
Kann man nichts machen?
Nee. Muss man außer wenn er ganz komisch wegsteht, dann muss man es operieren, aber ansonsten lässt man es halt einfach wieder zusammenwachsen.
Mhm.
Genau.
Ja. Jetzt kommt mein Kind nach Hause und das ist eine
guter
Moment, um diesen Podcast zu beenden. Oh. Vielen Dank euch beiden. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, ne?
Nächste Woche, der Club spielt Freitag gegen Ingolstadt.
Ja. Ja, wird gewinnen. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ich es hinbekomme, kommt jetzt noch dieser Wahnsinns Kadepp Remix, weil wir jetzt auch schon Popkultur sind irgendwie. Bis bald. Tschüss.
Bis bald.
Ciao. Servus.
Welchen ihr hört Kadepp, den keine Ahnung was Podcast von Nordrhein. Und damit das Ganze nicht zu sehr Fanboy-mäßig wird heute. Mein Name ist Fadi Dovedan Kiblavi. Dann haben wir Zeit, um über Nikola Dovedan zu sprechen. Wir sprechen auch noch mit natürlich Florian Zenger. Hallo.
Servus.
Ich habe so die leise Befürchtung, dass wir heute sehr viel über Fußball sprechen müssen. Wollen wir noch schnell deinen Freund Andi grüßen? Oder?
Man kann bestimmt auch irgendwelche Statistiken wälzen oder Excel-Tabellen erstellen. Statistiken wälzen. Expected Goals. Das ist zum Beispiel so, also Expected Goals pro Schuss beim Gegner 0,1.
Und ja, der Club steigt auf.
Ich habe jetzt Appetit auf Pommes, seit ich das Nasenspray drin habe.
Und Uli Dickmeier hat unser Vorgespräch gerade damit begonnen, dass er nicht so recht auf der Höhe ist. Okay, dann heute keine Cordon Bleu-Empfehlungen.
Weil es wirklich lecker ist.
Ey, ja,
das erste Mal, wo ich in Dresden war, muss ich dann einen Fan anbetteln, der mir dann eine Bratwurst gekauft hat.
Ah, ja, wollen wir einen Gleich machen? Ich habe tatsächlich...
Das
ja.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.